Erstmals hat jetzt eine Frau im unsichtbaren Bayreuther Festspielgraben dirigiert. Oksana Lüniw hat sogar die Eröffnungsinszenierung vom Fliegenden Holländer geleitet. Ein unglaublicher Hype ist darum gemacht worden. In der SZ wurde sogar den Festspielen gratuliert, als wäre der Papagei im Zoo angekommen. Auf BR Classic ist die Premiere auch im Bild online übertragen worden. Unser Klassik-Favorit-Opernexperte hat gestern für unseren Podcast Favorit die Oper der Woche mit mir zusammen die Übertragung angeschaut. Hallo Klaus nach München.
Ja, hallo Sabine.
So viel vorab verraten wir schon mal. Es gab Triumphgekröle am Ende, aber wir sparen uns die Leistung des Dirigats bis zum Schluss auf, denn der Frauenhype dürfte genauso gut auf Asmik Grigorian zutreffen, die sich einmal mehr als jugendlich dramatischer Sopran bewährt hat. Sie hat eine unglaublich moderne Center gegeben, eine widerständige in Boots mit grün-roten Strähnen im peroxidweißen Haar und Kapuzenpulli unter einem fliegenden Mantel, ganz und gar nicht zerbrechlich, sondern durchgeknallt und mit Kraft auch in der Stimme. Sie hat ja in ihrer berühmten Holländerballade die Frauen vor der Ankunft der Seemänner richtig aufgepeitscht.
Ja, das hat sie also ganz großartig gemacht, schon wenn sie kommt, ganz stumm und sich das Bild des Holländers greift. Dieses Bild übrigens zeigt nicht den Holländer, das ist ein ganz anderer Mann.
Hast aber genau drauf geschaut, der hatte Haare.
Ja, das ist ja das Schöne, wenn man einen großen Fernseher hat und viele Nahaufnahmen bekommt, wo wir ja das Glück jetzt hatten bei dieser Inszenierung, dann sieht man sowas. Ja, und sie mischt dann wirklich ihre Freundinnen, die ja keine sind, auf. Und diese Ballade hat schon so eine unglaubliche Intensität, so viele Facetten gehabt, auch wie es inszeniert war, dass man spätestens da gebannt vor dem Fernseher saß und diese Stimme, diese Kraft, diese vielen Feinheiten und diese Intensität, die Asmik Grigorian ab dieser Ballade in das Stück geworfen hat, das war einfach großartig. Ich habe irgendwie mir vorgestellt, so muss das gewirkt haben 1961, als Anja Silja zum ersten Mal Senta gesungen hat.
Ja, und der Frauenchor hat ja hier statt am Spinnrocken zu spinnen eine Chorprobe abgehalten.
Ja, Mary Corona-bedingt oder, im Freien.
Ja. Mary oder Marie, wie auch immer das ausgesprochen wird, war in dieser Inszenierung die Chorleiterin. Marina Pudenskaya versucht mit ihrem warmen Mezzo Senta zu bändigen, was ihr aber nicht gelingt, aber trotzdem toll.
Ja, ich habe das ganz wunderbar gefunden. Manchmal ist diese Marie, glaube ich, nennt man sie, ein bisschen so eine alte, hochdramatische, die halt noch ein paar Töne singen darf. Hier war das aber ganz anders und hier ist sie auch gar nicht so die keifende Amme, sondern ist jemand, die ja vom Holländer eben auch angezogen ist und die ja das Ganze auch gar nicht so schlimm findet erstmal. Die Tragödie bahnt sich dann erst allmählich
ihren Weg. Sie bahnt sich ihren Weg, denn später sitzt sie in einer absolut familiären Spießerszene mit Dalan als ihrem Mann, Dalan Georg Zeppenfeld, am Tisch und löffelt Suppe. Dalan, Vater von Senta, hat den Holländer im ersten Akt wegen seines angeblichen Reichtums als einträgliche Partie für seine Tochter ja schon gebucht. Und der Holländer liefert sich mit Senta da, also in dieser Familienszene, ein unglaubliches Duett im Wintergarten des Hauses. Während Dalan die Augen wandern lässt, schnallt ja Marie, dass sich hier eine für ihre Tochter ins Verderben stürzende Verbindung anbahnt. Das kann man in ihrem Gesicht ja richtig ablesen.
Oh ja, das war ganz wunderbar, dass man in ihrem Gesicht eben diese Angst sah und diese Abneigung und diese Reaktionen auch über das, was Senta und der Holländer singen, ist ganz interessant, weil auch Dalan denkt sich irgendwann zwischendurch mal, Moment mal, ob der jetzt wirklich der Richtige ist und so. Und währenddem sie also diese wirklich heiße Suppe löffeln, also es ist minutiös schauspielhaft gemacht, währenddem sie beide die heiße Suppe löffeln, singen die anderen eben nur, also Senta und der Holländer. Und in diesem Duett wird ja sehr, sehr viel Verschiedenes auch verhandelt. Ist auch zum ersten Mal Senta, die vorher gesagt hat, nö, also ich will jetzt doch diesen Mann da nicht haben. Also der kommt, lehnt sie das erst ab. Erst als sie Holländer singen hört von seinem Schicksal, begreift sie, oh, vielleicht ist der das ja. Also das ist wunderbar, dass man nicht nur die beiden hat, sondern dass man in den Reaktionen des Elternpaares auch immer ablesen kann, eigentlich was da gerade gesungen wird. Fand ich ganz großartig. Also wie das überhaupt ja toll ist, wenn ein Regisseur, das wird ja jetzt ganz oft gemacht, Arien, auch den Holländer-Monolog, nicht einfach so allein auf der Bühne singen lässt, sondern der Holländer-Monolog ist am Anfang auch in der Seemannskneipe erzählt, sozusagen der zurückgekehrte H-Punkt, wie es vorher in einem Text heißt, auf dem Vorhang. Also wenn H-Punkt dann wieder nach Hause kommt nach langer Zeit, dann erzählt er eben von sich und von seiner Sehnsucht nach dem Ende, nach dem Weltuntergang. Und die verbliebenen Seemänner, die da sitzen und ihm zuhören beim Bier, die werden dann auch immer ängstlicher und denken sich, Gott, hat der einen Knall. Es ist natürlich schön, wenn man die Reaktion schon mal auf der Bühne ablesen kann bei Choristen.
Jon oder John Lundgren, ein schwedischer Heldenbariton, ist ja auch eine unglaublich wuchtige, riesige Erscheinung, fast bedrohlich mit seiner Glatze und den Turnschuhen. Ich habe mal getippt, mindestens Schuhgröße 54. Und er ist als Geist ja auch schon in der ersten Szene, wie du es beschrieben hast, im Bild, bevor er seine Untergangsballade erzählt. Also statt auf dem Schiff geht es in einer Hafenkneipe los. Und er setzt ja einen unglaublich dunklen Kontrapunkt zu diesem naiven Südwindlied vom Steuermann.
Ja, ich meine, er ist ein mittlerweile ganz dunkler Bariton geworden. Holländer ist seine absolute Paradepartie. Die Dämonie oder das Abgründige, was in diesem massiven Körper schlummert, das hat er schon in seinem Auftrittsmonolog ganz großartig gemacht. Also da hatte ich schon die erste Gänsehaut vor dem Fernseher.
Dmitri Tscherniakow hat Regie geführt und auch das Bühnenbild gebaut. Ein holländisches Kleinstadtambiente mit Klinkerhäuschen, deren Gebäude nebst einer Kirche im blauen Nebel ganz schön umherrotiert sind. Du bist ja schon auf die Regie eingegangen, Klaus. Die war ja unglaublich minutiös auch in dieses Kleinstadtambiente da reingefügt.
Ja, und vor allem hat Tscherniakow eben erzählt, was das da für Menschen auch sind. Also eben die Daland-Mannschaft, die ja am Anfang einfach gar keine Mannschaft ist, sondern sind Seemänner in dieser Kneipe. Die Frauen sind auch Individuen, die dann da Chorprobe absolvieren. Wenn im dritten Akt dann urplötzlich gefeiert wird und ja auch Verlobung gefeiert werden soll und die Männer wie Frauen sagen, ja, was ist denn mit euch da drüben auf dem Schiff? Und da sitzen die ja schon. Also man sieht sie und man wartet nur darauf, dass das Ganze jetzt explodiert und urplötzlich stehen die dann auch auf und man hat dann urplötzlich diese zweimal kollektiv gegeneinander, also das ist wirklich hervorragend.
Vor allen Dingen auch, weil die Regie Tscherniakows ja den Gegensatz von Ausgeschlossenen und Insidern, aber auch von Gruppen gegenüber einem Individuum, das dem Gruppenzwang ausgesetzt ist, also die Frauen und Center, das wird ja immer wieder unglaublich fokussiert in dieser Regie. Also der Druck als solches war ja spürbar, ohne dass der irgendwie benannt wurde und am Ende brennen jedenfalls auch die Hütten.
Ja, warum die jetzt allerdings brennen, war mir nicht so ganz klar, aber es ist sozusagen, es findet Katastrophe statt am Ende. So viel ist schon klar und Senta mit ihrem Wahn oder mit ihrer Intensität, wie sie sozusagen sich der Tatsache stellt, dass sie da eigentlich verschachert werden soll und just das aber der Holländer ist, auf den sie immer gewartet hat. Aber diese Senta ist viel mehr. Diese Senta ist einfach ein Mädchen, das sehr aufmüpfig ist und das auch gar nicht weiß, wohin mit ihrer Energie. Und deswegen, wenn sie ihre Ballade singt, attackiert sie ja auch die Mädchen und animiert sie zum Mitsingen oder sagt zwischendurch, nein, halt, aus, jetzt komme ich wieder. Also wenn dann die Musik einfach einsetzt und das macht Tscherniakow auch ganz toll, weil er einfach unglaublich musikalisch inszeniert und weil jedes instrumentale Zwischenspiel oder jede Pause oder jede Phrase, das ist wirklich zusammen mit der Dirigentin ganz intensiv erarbeitet worden. Jetzt sind wir bei Oksana Liniew.
Ja, die Frau im Graben, Oksana Liniew. Die hat dieser Inszenierung Orchesterfarben und Werf in allen Facetten hinzugefügt. Diese Frau ist in der ersten Liga ganz bestimmt angekommen und die gebürtige Ukrainerin hatte ja auch keine Mühen, den angeblich aus dem Off zugespielten Chor zu koordinieren. Das war nicht so ganz klar.
Also im Fernsehen sieht man das jetzt nicht, ob der Chor zugespielt wird von draußen. Es sah wirklich sehr lippensynchron aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Statisten das so gut machen können. Also ich glaube schon, dass die wirklich live gesungen haben. Aber man weiß das nicht und man müsste wirklich in der Aufführung gesessen haben. Und vielleicht hätte man es selbst da nicht gemerkt. Aber jedenfalls, was aus dem Graben kam, klang wirklich nach Bayreuth. Das ist ja selbst in einer Konserve, ist das ein ganz toller, mächtiger Klang, der da rüberkommt. Und sie hat den Holländer wirklich mit sehr viel scharf geschliffenen Farben gemacht. Es war eine Freude, da zuzuhören und zuzusehen vor allem auch. Und ich hatte so das Gefühl, vieles ist wirklich in Kongruenz von Inszenierung, Gesangsleistungen, Darstellung der Figuren und Orchester abgelaufen.
Also alles in allem ein absolut gelungener Auftakt dieser Spielzeit, die ja verschoben ist aus dem letzten Jahr und wo ja auch einiges anders ist. als es letztes Jahr sein sollte. Ich glaube, der Ring wird ja gar nicht
Nein,
gemacht.
es gibt überhaupt keinen Ring. Es gibt aber eine Walküre, die von Hermann Nitsch quasi ausgestattet wird oder als szenische Installation gemacht wird. Da kommt noch dazu, vielleicht erwähnen wir das gerade, weil es sicher jetzt auch dann in den Blättern rauschen wird. Günter Kreuzbeck, der ja eigentlich dieses Jahr den Walküre-Wotan hätte singen sollen, hat nach der Generalprobe das Ganze abgegeben und hat auch gesagt, er wird nächstes Jahr im kompletten Ring nicht den Wotan singen. Hat es dann auf Instagram auch erläutert, weil er einfach jetzt so wenig gesungen hat, weil er so wenig vor Publikum war, dass ihm einfach die Spannung fehlt, dass ihm die Erfahrung fehlt. Und er sagt jetzt, Wotan ist so eine wichtige und große Partie, gerade auch für einen Bass, dass er da jetzt einfach zurücktreten will. Ich finde das ganz enorm, dass er jetzt diese Entscheidung
trifft. Obwohl das ja erst nächstes Jahr sein wird, ne?
Ja, aber er sagt, da ist ja heuer auch schon geprobt worden für den Ring. Also sehr, sehr viel sogar. Also es sind ja 4 neue Inszenierungen nächstes Jahr. Und da hat er bei den Vorproben heuer eben gemerkt, wahrscheinlich reicht ihm dieses eine Jahr nicht. Also ganz, ganz schrecklich. Und ansonsten gibt es ja viele Konzerte. Es gibt noch den Tannhäuser. Es gibt zum letzten Mal die Meistersinger. Die haben morgen Premiere. Aber es ist natürlich eine sehr seltsame Spielzeit und es dürfen ja auch nur, ich glaube, 900 Leute rein. Es gibt ein Irrsinns-Sicherheitskonzept. Man muss also eine Stunde vorher muss die Registrierung abgeschlossen sein, wo man dann so ein Bändchen noch kriegt. Ich weiß nicht, ob man dann, selbst wenn man geimpft ist, nochmal einen Test machen muss. Also ich werde das heute Nachmittag sehen in der Meistersinger-Premiere. Aber es ist eine Ausnahmesaison auch in Bayreuth.
Ja, ganz herzlichen Dank, Klaus Kaltschmidt nach München, für diese Besprechung hier von der Eröffnungspremiere in Bayreuth. Dankeschön.
Ja, gerne.
Und viel Spaß heute Nachmittag dann live.
Ja, hoffentlich klappt alles mit dem Zug und
ja,
so.
Ich drücke die Daumen.
Danke.
Tschüss. Tschüss.